Dann darf ich euch auch alle ganz herzlich begrüßen, obwohl ich selbst hier Gast bin. Ich danke für die Einladung hierher nach Mittelfranken. Verspreche ich mich immer, ja. Schön. Ich war schon einmal hier an einem Sonntag zum Predigtdienst und jetzt darf ich etwas weitergeben zum Thema Ehe. Wenn man darüber spricht, sollte man, wenn es irgendwie geht, verheiratet sein. Das ist meine ehemalige Verlobte, die ihr da seht, mit der ich jetzt fast 35 Jahre mein Leben teile. Und wir haben zwei Kinder, die sind außen auf dem Bild jeweils zu sehen. Unser Sohn Benjamin mit seiner Frau Christina, unsere Tochter Amelie mit ihrem Ehemann Alexander. Und das ist ein echter Russlanddeutscher. Und neulich hat mich jemand getröstet und hat gesagt, das sei gar nicht so schlimm. Das war an Richard gerichtet. Na gut. Und auf dem Bild ist unsere Schwiegertochter noch schwanger und dann hat sie uns diese kleine Maus beschert. Jetzt sind wir endlich auch Großeltern geworden. Auch schön. Ja, jetzt zurück zu unserem Thema. Wir haben über dieses verlängerte Wochenende das Motto geschrieben, unsere Ehe soll noch besser werden, damit sich auch die angesprochen fühlen, die vielleicht, hoffentlich, schon eine recht gute Ehe führen, aber auf dieser Erde ist noch nichts so gut, dass es nicht noch optimiert werden könnte. Auch unsere Ehen. Und so möchte ich gleich einen Bibeltext lesen, aber vorher einleitend euch dieses kleine Zitat bringen. Der irische Dramatiker George Bernard Shaw hat einmal über die Ehe folgenden Satz gesagt, ein interessanter Vergleich. Die Ehe gleicht einer belagerten Festung. Die draußen sind, wollen hinein und die drinnen sind, wollen hinaus. Seltsam, ja? Wie bei so einer alten Festung. Die draußen sind, wollen unbedingt hinein und die drinnen sind, wollen hinaus. Ich habe heute Abend wahrscheinlich überwiegend Verheiratete vor mir, aber selbst, da bin ich ja nicht ganz sicher, wenn einzelne Unverheiratete hier wären, oder unsere Kinder, die haben keinen brennenderen Wunsch, als zu heiraten. Am besten noch im Jahr 2019, wenn es geht, noch im Mai, ja, obwohl es nicht mehr lange hin ist bis dahin. Aber dann sind andere schon eine Weile verheiratet, 4 Jahre oder 20 Jahre. Manche haben auch den 30-jährigen Ehekrieg schon hinter sich, ja. Und da kommt dann auch mal die Frage auf, wie komme ich hier eigentlich wieder raus? Gibt es hier einen Hinterausgang, einen Notausgang? Oh nein. Damit diese Frage erst gar nicht aufkommt, entsteht in unseren Herzen, darum wollen wir uns mit den Bausteinen für eine glückliche Ehe befassen heute Abend. Und natürlich lese ich den schönsten und wichtigsten Text, den es überhaupt über die Ehe gibt, Epheserbrief Kapitel 5, die Verse 21 bis 33. Ja, einige zücken gleich ihre Bibel oder ein Neues Testament würde heute Abend auch ausreichen. Ich mache euch Mut, eure Bibeln mitzubringen. Wenn die Vorträge langweilig sind, könnt ihr wenigstens ein bisschen in der Bibel hin und her blättern. Also bringt sie lieber mit. Ich habe es euch vorher gesagt. Epheserbrief, Kapitel 5, Abvers 21. Ein längerer Abschnitt wollen wir versuchen, ihn aufzunehmen und vielleicht beim Lesen schon mal nachdenken, was sind denn hier für Bausteine für eine glückliche Ehe genannt. Paulus beginnt ziemlich steil, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als des Leibes Heiland. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt ja letztlich sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Und dann zitiert er noch von den ersten Seiten der Bibel Gottes Grundordnung für die Ehe überhaupt. Richard hat eben Vers 18 gelesen aus Kapitel 2. Das ist wenige Verse später, Vers 24. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und dann zieht er unter das Gesagte einen Strich und fasst mit folgenden Worten zusammen. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Ja, ich kann euch jetzt nicht fragen, welche Steine ihr da gesehen habt, entdeckt habt beim Lesen, aber ich kann sie euch mal der Reihe nach nennen. Erster Baustein. Eine Ehe, die einmal funktionieren soll, beginnt mit dem tatsächlichen Verlassen von Vater und Mutter. Paulus zitiert hier 1. Mose 2, 24. Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Warum wird es nur von dem Mann gesagt? Muss nicht auch die Frau Vater und Mutter verlassen? Oh ja. Aber Paulus macht hier eine Entsprechung, eine Korrelation zwischen Christus und der Gemeinde, dem Ehemann und seiner Frau. Christus hat den Vater im Himmel verlassen. Und so sagt er es hier auch von dem Ehemann. Der Ehemann muss seinen Vater und Mutter verlassen, aber natürlich die Ehefrau auch. Und hier ist natürlich ein Verlassen im guten Sinn gemeint, in Dankbarkeit für all das Empfangene im Elternhaus, in Ehrerbietung gegenüber den Eltern. Und doch muss ein Schnitt passieren, es muss ein wirkliches Verlassen stattfinden, sonst sind Probleme vorprogrammiert. Ich erzähle euch ein Beispiel. Ich habe lange in Baden-Württemberg gelebt, insgesamt 20 Jahre, und da lernte ich ein Ehepaar kennen, die waren jung verheiratet, aber weil die Mutter des Ehemannes auch in derselben Stadt lebte, ging er zum Mittagessen immer zu seiner Mama anstatt zu seiner jungen Frau. Die saß zu Hause, hatte gekocht und ihr Mann kam nicht. Er war bei der Mama. Und er hat sich das eine Weile angeschaut. Ja, wahrscheinlich hat die Mama noch besser gekocht als die junge Frau. Die hat ihm vielleicht Dosenfutter hingestellt die ersten Wochen oder noch manches Brandopfer auf dem Herd gebracht. Kann auch sein, weiß ich nicht. Aber sie hat sich das eine Weile angeschaut und dann hat sie sich mal ihren Gatten vorgeknöpft und hat gesagt, mein lieber Herr Gemahl, mit wem bist du eigentlich verheiratet? Mit mir oder mit deiner Mutter? Und jetzt überlegst du dir gut. Und er hat sich's überlegt und ging ein bisschen zähneknirschend zu seiner jungen Frau. Und ich ging ohne zähneknirschen zu seiner betagten Mutter und erklärte der, dass ihr Sohn richtig handelt. Die war am Anfang gar nicht begeistert von dieser Veränderung. Zum Glück sind hier nicht so viele betagte Muttis, die schauen mich dann immer so streng an, wenn ich das sage. Ich habe doch nicht gesagt, dass der Herr Sohn überhaupt nicht mehr bei der Mama essen darf. Natürlich darf man ab und zu bei der Mama essen, aber doch nicht jeden Tag, wenn die Frau zu Hause mit dem Essen wartet. Nun, es geht gar nicht ums Essen, das war jetzt nur ein zufälliges Beispiel. Es geht darum, die beiden haben geheiratet. Sie sind jetzt die kleinste Einheit, die wir kennen, Mann und Frau. Und wenn irgendetwas zu besprechen ist, was ihre Ehe angeht, müssen sie das immer zuerst miteinander klären. Nur wenn sie alleine nicht klarkommen, dann dürfen sie auch einen Schritt weitergehen. Dann kann man dem anderen vorschlagen und sagen, du, meinst du, wir sollen mal deine Eltern fragen oder meine? Waren auch mal jung verheiratet. Natürlich darf man die Eltern um Rat fragen. Das ehrt die Eltern sogar. Aber bitte immer zuerst miteinander. Jetzt habe ich eben erwähnt, dass dieses Ehepaar eine separate Wohnung hatte. Manchmal wohnen ja junge Eheleute im selben Haus mit den Eltern oder den Schwiegereltern. Das ist überhaupt kein Problem. Das hat viele Vorteile. Aber dann müssen gute Absprachen getroffen werden. Da kann nicht einfach die Mutter oder Schwiegermutter in die Wohnung laufen bei den jungen Leuten, ohne anzuklopfen, ohne zu klingeln, am Ende bis ins Schlafzimmer hinein. Dann wird es natürlich Probleme geben. Aber wenn da gute Absprachen getroffen sind, wunderbar, hat man gleich die Babysitter zu Hause und so weiter, ja, hat viele Vorteile. Jetzt habt ihr eben meine Kinder gesehen und Schwiegerkinder. Sie sind noch nicht so lange verheiratet. Sie haben beide 2016 geheiratet und ich habe zu meiner Frau gesagt, Silvia, die jungen Leute müssen jetzt ihre Erfahrungen machen, die müssen ihren Weg finden. Wir als Eltern werden uns ganz gepflegt zurückhalten und wenn sie uns um Hilfe bitten, dann werden wir mit Blaulicht nach Göttingen fahren oder nach Marburg, wo sie leben. Aber wenn sie uns nicht rufen, dann werden wir uns ganz sauber aus diesen Ehen zurückhalten. Denn wenn das Eltern oder Schwiegereltern nicht machen, wenn die da reinfunken in die jungen Ehen, dann gibt es große Probleme. Manche zerbrochene Ehe geht auf Kosten der Eltern oder Schwiegereltern. Das sage ich ganz deutlich. Haltet euch zurück aus den jungen Ehen der eben Jungverheirateten. Zweiter Baustein. Anhängen. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Erster Baustein. Und seiner Frau anhängen. Zweiter Baustein. Warum ist das so wichtig, dass man einander anhängt? Ihr wisst vielleicht, dass das Alte Testament, aus dem Paulus hier zitiert, ja ursprünglich in hebräischer Sprache geschrieben wurde. Fast ganz. Ein Kapitel aramäisch, ja, im Buch Daniel, aber der Rest hebräisch. Und da steht wortwörtlich, die beiden werden zusammengelötet werden. Da können wir schon wieder ein bisschen schmunzeln, ja. Zusammengelötet werden. Wir würden heute sagen, die werden zusammengeschweißt. Aber Schweißen ist ja eine moderne Erfindung. Löten kannte man schon im Altertum. Es war die denkbar festeste Verbindung, die man sich im Altertum vorstellen konnte. Mit anderen Worten, da gab es nichts fester Verbundenes, als wenn etwas zusammengelötet war. Wie zwei Metalle, die erhitzt wurden und zusammengeschmolzen wurden. Und das Wort gebraucht unser Gott für die Ehe. Da werden zwei von Gott zusammengelötet, für immer verbunden. Das soll ein Leben lang halten. Nicht bis er jemanden findet, der hübscher, jünger, attraktiver ist als sie. Nicht bis sie jemanden findet, der ihre Bedürfnisse tatsächlich oder angeblich besser stillen kann als ihr Ehemann. Nein, bis der Tod euch scheide. Und so können wir hier eine erste Definition ableiten aus diesem Wort anhängen, was ja im besser übersetzten Sinn zusammengelötet werden bedeutet. Eine Ehe ist eine lebenslange Treuebindung zwischen Mann und Frau. Früher habe ich immer gesagt zwischen Zweien, heute muss man das deutlicher sagen, zwischen Mann und Frau. Bitte glaubt mir, ich werfe keinen Stein auf Menschen, die eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft eingehen. Ich weiß, dass das manche Menschen tun, zwei Männer oder zwei Frauen. Ich werfe keinen Stein auf diese Menschen. Aber ich sage mit aller Deutlichkeit, Ehe ist das nicht. Das ist eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft. Ehe ist immer zwischen Mann und Frau. Nur wird man das vielleicht nicht mehr lange öffentlich sagen dürfen, ohne Repressalien befürchten zu müssen. Und ich hoffe, wir sagen es dann immer noch, weil die Bibel es sagt. Eine Ehe ist zwischen Mann und Frau und es ist eine lebenslange Treuebindung. Kennt ihr den Unterschied zwischen Ehe und Gefängnis? Aus einem Gefängnis kann man wieder entlassen werden bei guter Führung. Den Satz müsst ihr jetzt noch zu Ende denken. Gut. Was bedeutet das? Zusammengelötet werden. Es hat eine Konsequenz und ich hoffe, ihr erschreckt jetzt nicht und ich hoffe auch, ihr hört mir erstmal geduldig zu. Es hat eine Konsequenz und die lautet, Scheidung kommt nicht in Frage. Bitte, ich weiß, dass Ehen zerbrechen können, das müsst ihr mir nicht sagen. Meine Frau und ich, wir bemühen uns seit mehr als 30 Jahren um viele, viele, viele Ehen und haben uns bemüht, ja, und heute noch. Und wir konnten es in einigen Fällen nicht verhindern, dass diese Ehen zerbrochen sind. Wir wissen, dass Ehen zerbrechen können, auch von Christen. Auch da werfe ich auf niemand einen Stein, wer das erlitten hat. Ich ahne, wie viel Jammer und Herzeleid das mit sich bringt für die betroffenen Ehepartner und noch mehr vielleicht für die Kinder, die in einer solchen Ehe das erleiden. Aber ich rede jetzt zu allen hier im Raum, die verheiratet sind oder zu solchen, die noch heiraten werden, macht euch bewusst, Scheidung kommt nicht in Frage. Als meine Frau und ich geheiratet hatten, verbrachten wir unsere ersten Ehejahre in Karlsruhe am Rhein. Und unser erstes Ehejahr war leider das schwierigste von allen, die wir bisher hatten. Wir haben ziemlich holprig angefangen. Warum? Sie kommt aus Österreich, Kärnten, ich aus der Nähe von Kassel, Hessen. Da waren ungefähr 1000 Kilometer dazwischen. Wir haben uns tatsächlich bis zu unserer Eheschließung ungefähr ein Dutzend Mal gesehen. Wir haben zwar einen Korb voll Briefe geschrieben, habt ihr gehört, ihr jungen Leute, echte Briefe, mit Tinte geschrieben hier, nicht so, ja. Und trotzdem, man denkt, man kennt sich schon so gut, Pustekuchen tut man. Wirklich kennenlernen kann man den anderen erst, wenn man rund um die Uhr auf engem Raum miteinander zusammenlebt. Dann lernt man sich wirklich kennen. Und so war es auch bei uns. Und das erste Ehejahr, da liefen die Rädchen nicht gut zusammen. Man merkt, wie verschieden man ist, wie unglaublich verschieden Mann und Frau sind. Und dann war meine Frau gar nicht so glücklich und hat das auch mal geäußert. Dann habe ich gesagt, komm, wir machen mal einen Spaziergang und der wurde lang im Karlsruher Schlossgarten und hinaus in den Hartwald. Und dieser Spaziergang hat unsere junge Ehe gerettet. Nein, es war nicht der Spaziergang, es war Gott, der uns an dem Nachmittag bewusst gemacht hat, dass wir erkannten, wir haben geheiratet, wir haben vor Gott und Menschen versprochen, dass wir einander treu bleiben wollen, bei Sonnenschein und auch bei Hagelschauer, in guten und in schweren Tagen. Und ich habe zu ihr gesagt, Silvia, wir müssen uns aneinander gewöhnen. Wir müssen an unserer Beziehung arbeiten. Das war die Quintessenz an diesem Nachmittag. Wir haben uns entschieden, an unserer Beziehung zu arbeiten. Bis dahin hatten wir irgendwie gedacht, das geht von ganz alleine. Nein, das geht nicht von alleine. Man muss an einer Beziehung arbeiten. Und als wir uns das gesagt haben, habe ich noch hinzugefügt,
Und weißt du, was wir machen? Wir löschen das Wort Scheidung von unserer Festplatte hier oben, ja? Wir löschen es. Das heißt, wir denken nicht daran. Wir reden nicht leichtfertig davon. Wir drohen nicht damit. Scheidung kommt für uns nicht in Frage. Wir wollen zusammen alt werden. Und das kann nicht mehr lange dauern, wie ihr an dieser friedhofsblonden Haarfarbe erkennen könnt, ja? Also gut. Scheidung kommt nicht in Frage. Und ich habe noch einen Satz gesagt. Für uns gibt es nur Flucht nach vorne. Wir laufen nicht zurück. Wir laufen nicht auseinander. Wir wollen auf ein Ziel zu leben, zusammen einmal in Gottes Herrlichkeit sein. Also, und ich möchte heute Abend schon, auch wenn ich erst seit einer Viertelstunde rede, möchte ich euch schon herausfordern, euch Verheiratete zu sagen, vielleicht müsst ihr auch einmal das so auf den Punkt bringen und sagen, wir haben einen Bund geschlossen vor Gott und der gilt. Und Scheidung kommt für uns niemals in Frage. Wenn man die Entscheidung nämlich getroffen hat, dann sagt man sich, gut, wenn wir uns nicht scheiden und vielleicht noch 30, 40 Jahre zusammen verbringen müssen, dann wollen wir aber, dass unsere Ehe schön ist. Wir wollen noch nicht 40 Jahre da so ein Hängen und Würgen haben. Wir wollen eine schöne Ehe führen, die für uns beide ein Segen ist und für unsere Kinder ein Vorbild und in unserer Gesellschaft einen Unterschied macht. Es gibt nur Flucht nach vorne. Entschuldigung, das war die falsche Taste. Da wollte ich weitermachen. Ich wollte sagen, das war eins zu schnell. Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Wir müssen erst über den dritten Baustein sprechen. Dann seht ihr nochmal das schöne Bild von eben. Verlassen, anhängen, zusammengelötet werden. Ein Fleisch sein. Man kann im Hebräischen beweisen, dass hier eine Reihenfolge beschrieben wird. Zuerst verlässt man Vater und Mutter. Das können alle sehen. Dann wird man zusammengelötet. Wo geschieht das? In einem öffentlich-rechtlichen Akt der Eheschließung. Der ist in jeder Kultur anders. Hier in unserem Breitengraden ist das das Standesamt, wo man einen Ehevertrag vor Zeugen, vor Gott unterschreibt. Natürlich wird man in der Gemeinde um Gottes Segen bitten dann. Aber eine Ehe wird dort geschlossen vor der Obrigkeit, denn es heiraten ja auch Nichtchristen, die niemals Gemeinderäume von innen sehen. Und die Ehe ist ja auch für Nichtchristen da. Gut, und dann werden die beiden ein Fleisch sein. In der Reihenfolge. Das meint aber nicht nur die körperliche Dimension, dass die beiden eben so zusammenkommen, wie Mann und Frau das tun, sondern es meint ein Zusammenwachsen nach Geist, Seele und Leib. Auf allen Ebenen unserer Persönlichkeit. Und dann wird klar, dass das nicht nach 3 Wochen passiert ist, dieses Einfleischwerden. Auch das ist ein langer, ein jahrelanger, ja, ein jahrzehntelanger Prozess. Man lernt den anderen immer besser kennen. Man weiß schon, wie er denkt, was er mag, was er wünscht, was er gern hat, was er nicht mag, was ihm wehtut, was ihn verletzt. Man kann immer besser aufeinander eingehen. Das bedeutet Einfleischwerden. Und ich habe mal gehört, wie jemand behauptet hat, dass wenn ein Ehepaar sich lange verliebt, in die Augen geschaut hat, immer wieder in langen Ehejahren, dass sie sich dann sogar manchmal ähnlich werden, bis in die Gesichtszüge hinein, bis in die Physiognomie. Und da bin ich skeptisch, weil ich habe das gehört, dass das Hundebesitzer von sich und ihrem Hund auch behauptet. Da habt ihr ja eben das Beispiel gesehen. Oder wenn ihr noch eins sehen wollt, die haben sich scheinbar auch lange in die Augen geschaut. Ja, also lassen wir das mal lieber dahingestellt sein, ob man sich dann auch ähnlich wird. Äußerlich, das ist nicht so wichtig. Hauptsache, wir lernen uns immer besser kennen und lieben und schätzen. Das ist viel wichtiger. 4. Baustein. Spätestens jetzt habt ihr bemerkt, was ich tue. Ich gehe am Text entlang und nehme die Verben heraus, die Tätigkeitsworte, die sagen doch am meisten aus, ja? Die füllen doch einen Text mit Leben, nicht die Substantive unbedingt oder Adjektive und so weiter. Und jetzt haben wir den vierten, den wichtigsten Baustein, Lieben. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Das war damals wirklich revolutionär. Das war provokant. Provocare heißt nach vorne rufen. Denn man hat die gesamte Literatur des Altertums untersucht und hat herausfinden wollen, ob vor Paulus schon einmal ein Autor die Männer aufgefordert hat, ihre Frauen zu lieben. Man hat gesucht bei den Römern, bei den Griechen, bei den Persern, bei den alten Hochkulturen und ihr ahnt schon das Ergebnis, Fehlanzeige. Kein Vorkommen einer Stelle, wo Männer aufgefordert wurden, ihre Frauen zu lieben. Aber so dicke Bücher, in denen steht, was Frauen alles tun sollen. Alle von Männern geschrieben, interessanterweise, gell? Und hier schreibt Paulus, ihr Männer, liebt eure Frauen. Und er sagt nicht, ich rede jetzt mal menschlich, ich würde ihn gerne mal interviewen und würde sagen, Paulus, wieso legst du denn die Latte so hoch? Du legst sie ja auf Weltrekordhöhe. Da springen wir Männer doch alle unten drunter durch. Wo ist der Weltrekord im Hochsprung? Ich glaube bei 2,46 Meter oder 47. Und die meisten von uns kommen nicht mal über 1,47 Meter. Ja? Ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Und deswegen, warum legt Paulus die Latte so hoch? Ich frage ihn menschlich, Paulus, warum hast du nicht geschrieben, ihr Männer liebt eure Frauen so, wie sie euch lieben? Das wäre doch vielleicht für manche Männer hier im Raum schon eine Herausforderung gewesen. Für mich auf jeden Fall. Ich habe folgende Beobachtung gemacht. Da müsst ihr mir jetzt nicht unbedingt auf Anhieb zustimmen. Vielleicht seht ihr das anders. Ich habe festgestellt für mich, dass Frauen sich leichter tun zu lieben. Sie tun sich von Natur aus leichter. Sie lieben ihre Männer. Sie lieben ihre Kinder, sie sind überdurchschnittlich oft in sozialen Berufen tätig und wahrscheinlich auch überdurchschnittlich oft in sozialen Netzwerken. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Sie sind beziehungsorientierter, sie sind personenorientierter. Wir Männer sind manchmal so schrecklich sach- und projektorientiert, ja? Ich auch. Und deswegen glaube ich, muss der Frau hier in diesem Text über die Ehe nicht gesagt werden, dass sie ihren Mann lieben soll. Klammer auf, das wird ihr in Titus 2 gesagt. Aber hier nicht, ja. Hier wird es ihr nicht gesagt, in dem großen Text über die Ehe. Aber uns Männern, dreimal, habt ihr beobachtet, wie ich eben beim Lesen des Textes immer den Zeigefinger hochgehoben habe, wenn wir Männer angesprochen waren, dreimal hier in dem Text. Könnte es sein, ich stelle eine Frage, damit mich keiner der Männer hinterher an den Ohren ziehen kann, stelle ich nur eine Frage. Könnte es sein, dass da eine gewisse Schwachstelle bei uns Männern ist, dass wir uns schwer tun, wirklich zu lieben? Könnte das sein? Paulus sagt, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wir müssen zunächst einmal den Unterschied klären zwischen Verliebtsein und Lieben. Schaut, Verliebtsein ist etwas sehr Schönes. Gott hat uns so geschaffen, dass wir uns verlieben können. Man kann sich in einen Menschen verlieben. Man hört seine Stimme, man sieht ihn, man denkt an ihn und man ist verliebt. Man hat so ein schönes Gefühl. Man ist wie auf Wolke 7, der Himmel ist rosarot und hängt voll Geigen. Ja, schön. Man kann sich in einen Menschen verlieben. Übrigens, man kann sich auch in den Ehepartner immer wieder verlieben. So geht's mir. Ich bin immer wieder mal neu verliebt in meine Frau. Und jetzt kommt was Gefährliches. Man kann sich leider auch in einen falschen Menschen verlieben. Es ist noch nicht so lange her, da saß ich mit einem Ehepaar zusammen, er Ältester einer Gemeinde. und er hatte sich in eine Frau verliebt, mit der er nicht verheiratet war. Und ich habe ihm gesagt, du musst diese Gefühle aus deinem Herzen ausreißen, mitsamt der Wurzel. Das kannst du nur, indem du auf Christus schaust und ihn bittest, dass er dir die Kraft gibt, das auszureißen. Und er hat es getan. Ich habe sie vor kurzem wieder getroffen. Er hat es getan, er hat diese Gefühle ausgerissen. Es war ein schwerer Kampf, hat er mir erzählt, ja. Es ging nicht mit einem Gebet. Verliebt sein ist aber was Schönes. Und jetzt aber für alle, die vielleicht noch jung verliebt sind, lasst euch von Fachleuten sagen, ich nicht, ich bin kein Fachmann auf dem Gebiet, aber ich habe gelesen, Fachleute sagen, der Zustand des Verliebtseins hält maximal 2 Jahre, aber in den meisten Fällen kürzer, 2 Monate, 2 Wochen, ja sogar 2 Tage kann das halten. Und dann tritt ein Mensch hervor mit Ecken und Kanten, ein Egoist, der haben will, der Forderungen stellt, der Bedürfnisse gestillt haben möchte, der mir wehtun kann und dergleichen mehr. Und dann ist das Verliebtsein über alle Berge. Und deswegen wollen wir hören, was Kennzeichen echter Liebe sind. Ein Mann, der die Konferenz für Gemeindegründung ins Leben gerufen hat, mit Eckhard Stricker zusammen, war Ernst G. Meyer. Und er schreibt in einem Studienheft, Kennzeichen echter Liebe, nennt er, echte Liebe ist aufopfernd. Verliebt sein nicht, da ist noch nicht mit Opfern, aber echte Liebe ist aufopfernd. Gottes Liebe zu uns war nicht platonisch, sondern er hat seinen Sohn für uns gegeben. Echte Liebe erzeugt immer Respekt und Achtung vor der anderen Person. Wenn man jemanden liebt, den wird man nicht zusammen schimpfen, dass er in so eine Kiste reinpasst. Das wird man nicht tun. Echte Liebe ist nicht nur körperliche Anziehung. Das ist schön, das gehört dazu, das nennt man Erotik. Aber echte Liebe ist viel mehr. Es können Zeiten kommen, wo wegen Krankheit, Alter, Pflegebedürftigkeit gar nicht mehr viel ist mit körperlicher Anziehung. Aber die Liebe zwischen den beiden könnte schöner und reiner sein als je zuvor. Echte Liebe wächst auch ohne ständige körperliche Berührung. So 2 Jungverliebte, die müssen ständig Händchen halten und Küsschen hier und Küsschen da. Ist alles schön, verstehe ich. Aber so wird keine Beziehung aufgebaut mit Händchen halten, sondern durch Kommunikation. Echte Liebe versucht, eine Beziehung aufzubauen. Eben, das geht durch Sprechen miteinander, indem man die gemeinsamen Zukunftsvorstellungen harmonisiert und so weiter. Echte Liebe übernimmt Verantwortung für die andere Person. Ich werde mir gerade der Tatsache bewusst, dass hier einige schreiben wie die Weltmeister. Das dürft ihr, ich will euch nicht daran hindern, aber ich habe diese Präsentationen schon alle auf einem Stick und die werde ich irgendwann dem Wilhelm geben und dann könnt ihr die auch von eurer Homepage ziehen oder mit dem Stick bei ihm holen oder wie ihr das immer macht, ja. Ich habe es hoffentlich noch nicht zu spät gesagt, aber schreibt ruhig. Ich schreibe immer, wenn ich in einem Vortrag sitze. Wer schreibt, der bleibt. Ja? Schreibt, solange der Kugelschreiber etwas hergibt. Aber ihr wisst jetzt auch, ihr könnt diese Präsentation alle haben. Echte Liebe übernimmt Verantwortung für die andere Person. Man will nicht nur Lust genießen, man ist auch bereit, Last zu tragen. Und in einer Ehe gibt es auch Lasten zu tragen. Echte Liebe kann warten. Jakob in der Bibel diente bekanntlich 7 Jahre um die Rahel. Und ich sage immer wieder den jungen Mädchen bei Jugendtagen oder Jugendabenden oder bei welchen Gelegenheiten immer, dann sage ich den jungen Mädchen, sei doch nicht töricht. Wenn der Kerl vor der Hochzeit nicht warten kann und dich drängt und sagt, komm, wenn du mich wirklich liebst, dann gibst du dich mir jetzt schon hin. Wenn der vor der Hochzeit nicht warten kann, ich garantiere dir, der wird auch später in der Ehe nicht warten können. Und dann muss man auch aufeinander warten, jeden Monat einmal und in Schwangerschaften und nach Geburten und bei beruflicher Abwesenheit und. Das kann man doch vor der Hochzeit schon einüben. Das wird nicht krank machen. Im Gegenteil, das wird reifen lassen. Echte Liebe ist eine Verpflichtung, eine Bindung fürs ganze Leben. Vorhin haben wir gesagt, eine lebenslange treue Bindung. Echte Liebe ist auch eine geistliche Gemeinschaft. Da steht Christus in der Mitte. Die beiden, die dürfen nicht nur sich haben. Wenn ein Ehepaar nur sich hat, können sie sich miteinander hochziehen oder auch miteinander runterreißen. Sie brauchen etwas über sich, das sie gemeinsam anbeten, dem sie gemeinsam dienen. Nicht ein Etwas, sondern einen ihn, den lebendigen Gott, Jesus Christus, dem sie gemeinsam dienen. Eine geistliche Gemeinschaft. Und das Schönste, was man über eine menschliche, irdische Ehe sagen könnte, wenn sie schon ein Stück weit oder ja, noch stärker ein Abbild der Liebe Christi geworden wäre. Wenn man so ein Ehepaar beobachten würde und würde sagen können, wie die miteinander umgehen, also wie sie ihm ehrt und sich ihm unterstellt. Sie erinnert mich an die Gemeinde, wie er sie liebt und wie er sie behandelt. Er erinnert mich an Christus. Sie erinnern mich gemeinsam an Christus und die Gemeinde. Wäre das nicht ein fantastisches Ziel für alle Verheirateten hier unter uns? Ihr Lieben, jetzt sagen einige von euch vielleicht, ja, ich gebe dir in allem Recht, ich könnte schreien, wie recht du hast. Ich glaube dir auch, dass du deine Frau liebst. Aber du müsstest mal mit meiner verheiratet sein, denken hier einige Männer, ja? Wo kommt denn die Kraft zu lieben her? Können wir die im Knochenmark produzieren, wie die roten Blutkörperchen? Das macht unser Körper jetzt, während wir hier sitzen. Wenn er gesund ist, produziert er rote Blutkörperchen. Nein, das brauchen wir nicht im Knochenmark produzieren. Das brauchen wir auch nicht irgendwie sonst produzieren. Ich predige euch heute Abend kein Gesetz, keine Moral und schon gar nicht Religion. Ich predige euch Evangelium. Schaut, wie beginnt der Abschnitt in Epheser 5? Ihr wisst, diese Kapitel- und Verseinteilungen, die wurden ja erst später hinzugefügt. Das ist ja ein ganzer Zusammenhang. Und ein paar Verse vorher hat er gesagt, so seid nun Nachahmer Gottes als die geliebten Kinder. Nicht um sie zu werden. Wir sind von Gott geliebt mit ewiger Liebe. Wir sind geliebt und seine Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Und da sollen wir nicht in der Lage sein, den liebsten Menschen, den wir hier auf dieser Erde haben, zu lieben? Oh doch. Und unmittelbar vor dem Text, den wir eben gelesen haben, eingangs, stehen diese Worte, werdet voll Geistes. Lasst euch ganz vom Heiligen Geist erfüllen und lasst Christus in euren Herzen regieren und dann werden wir den anderen lieben können, immer wieder. Auch wenn er uns wehgetan hat. Und jetzt kommt hier ein Satz, den habe ich von jemandem gelernt, der hier auch schon Vorträge gehalten hat. Das ist Arnold Fruchtenbaum. Und er sagt einmal in einem Buch, das ich euch am Ende noch vorstelle, Liebe ist immer willentliche Liebe. Seid ihr alle wach? Seid ihr alle mit mir? Ihr habt einen langen Tag hinter euch. Schaut mal gerade, ob der Nachbar noch mit uns ist, ja? Liebe ist in der Bibel immer willentliche Liebe. Nein, ich habe niemanden schlafen sehen, keine Sorge, ja. Ich sehe das ja von hier vorne. Nicht, dass es euch so geht wie jener älteren Frau, ja, die war jahrelang immer in der Gemeinde gesessen und jetzt war sie alt und dann konnte nicht mehr gut schlafen, hat sie zu ihren Kindern gesagt, Kinder, tragt mich noch mal in die Gemeinde, da habe ich immer so gut geschlafen. Also hoffentlich geht es euch nicht so, hoffentlich seid ihr alle mit mir. Liebe ist in der Bibel immer willentliche Liebe. Das ist der Grund, warum meine Frau und ich bis zum heutigen Tag noch niemals einem Ehepaar zur Scheidung geraten haben. Noch kein einziges Mal. Werden wir auch in Zukunft nicht tun. Werden wir uns eher die Zunge abbeißen. Warum sollen wir jemanden zur Scheidung raten? Manchmal muss räumliche Trennung leider sein, wenn Gefahr ist für Leib und Leben und so weiter. Ja, das ist mir klar. Aber wir werden nicht zur Scheidung raten. auch wenn mir der andere wehgetan hat, wenn er mich enttäuscht hat, wenn er mich frustriert hat, ja sogar wenn er mir untreu war, ich sage das nicht leichtfertig, selbst dann kann ich mich neu entscheiden, ihn mit willentlicher Liebe zu lieben. Ich kann sagen, Herr Jesus, danke, dass du nie aufhörst, mich zu lieben, dass du mich so trägst in Geduld und Treue, und so will ich auch meinen Ehepartner lieben und tragen. Ich habe jetzt etwas sehr Ernstes gesagt und ich will mal etwas auflockern. Richard, kannst du mir mal bitte mein Smartphone geben? Danke, super. Ich habe hier mein Smartphone und da war eine Referentin, die sprach bei einem Eheseminar vor lauter Frauen über die Wichtigkeit, ihren Ehemann zu lieben. Und erklärte das den Frauen lang und breit, wie wichtig das ist. Und dann fragte sie, ja, wie ist das eigentlich? Wie viele von euch lieben denn ihren Ehemann? Alle Hände gingen hoch. Das hat sie natürlich nicht anders erwartet. Und dann fragte sie, wann hast du denn deinem Ehemann zum letzten Mal gesagt, dass du ihn liebst? Einige konnten sagen, heute noch. Die anderen gestern. Aber manche wussten nicht mehr, wann sie das zum letzten Mal gesagt hatten. Dann wurden die Frauen gebeten, ihr Handy oder Smartphone zu nehmen und den Männern eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben mit dem Text, mit dem schlichten Text, ich liebe dich, Schatz. Die Frauen tippten das da rein und ging das mit Lichtgeschwindigkeit raus. Dann wurden sie gebeten, ihre Handys auszutauschen mit dem Nachbarn, Vordersitzer, Hintersitzer und die eingehenden Antworten laut vorzulesen. Ich gebe euch ein paar Kostproben. Wer schreibt hier? Hey, Mutter meiner Kinder, bist du krank? Hat einer geantwortet. Red nicht um den heißen Brei herum. Wie viel brauchst du? Sie schreibt, ich liebe dich, Schatz, ja? Er antwortet so, haben wir nicht abgemacht, dass wir tagsüber nichts trinken? Wie, hast du schon wieder das Auto geschrottet? Kam da zurück. Deine Mutter kommt zum Übernachten, stimmt's? Auch sehr beliebt bei Männern, ja? Und das Schönste zum Schluss, wenn du mir nicht gleich sagst, an wen diese Nachricht eigentlich gehen sollte, werden einige sterben. Also ihr seht, was da passieren kann, wenn sich die Ehepartner das nicht auch kommunizieren. Ja, hier waren es jetzt die Frauen, die das gehört haben. Aber darf ich das mal ein bisschen ummünzen? Ich glaube, das ist für uns Männer noch viel wichtiger, dass wir unseren Frauen sagen, ich liebe dich. Dass wir das aufrichtig sagen, kommunizieren, schreiben, an den Badezimmerspiegel schreiben mit Window Colors oder sowas, ja? Bitte, nicht wie jener Ehemann, der sagte, ja, dass ich meine Frau liebe, das habe ich ihr vor 30 Jahren bei der Hochzeit gesagt. Jetzt sind wir 30 Jahre verheiratet, wenn sich's ändert, sage ich es ihr auch wieder. Also so sparsam brauchst du nicht sein mit deinen Worten, ja? Bitte nicht, das muss immer wieder gesagt werden. Wir nehmen den 5. und den 6. Baustein zusammen und danach schließen wir. 5. Baustein und 6., die gehören zusammen inhaltlich. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, schreibt Paulus weiter, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Nähren und pflegen. Nähren bedeutet, dass wir unsere Ehefrauen ernähren. Ich glaube, dass das in erster Linie unsere Aufgabe ist, als Ehemänner die Familie zu ernähren. Eine Frau kann mithelfen. Ich weiß, in einer Metropolregion wie Nürnberg wird es bei vielen Ehepaaren so sein, dass die Frau mithelfen muss. Hoffentlich muss sie das nicht, wenn kleine Kinder zu Hause sind. Ja, das wäre sehr, sehr schade. Aber die Hauptaufgabe hat der Ehemann nach meinem Verständnis. Nähren heißt auch nähren im Sinne von liebevoller Kommunikation. Darüber werden wir noch separat sprechen. Aber das ist auch eine Form von nähren. Das wird deine Ehefrau sehr schätzen, wenn du ausreichend und tief genug mit ihr kommunizierst. Diese banale Alltagskommunikation, die haben alle, ja. Aber das, eine Frau braucht mehr. Sie braucht tiefe Kommunikation mit ihrem Ehemann. Und nähren bedeutet auch geistlich nähren, im Sinne von, dass wir Hauspriester sind, dass wir dafür sorgen, dass es auch eine Gebetszeit gibt, Austausch über Gottes Wort, dass wir eine gute Andacht lesen am Tisch und so weiter, dass unsere Kinder auf gute Freizeiten gehen. All das heißt nähren im Geistlichen. Pflegen. Pflegen heißt investieren. Wie ein Auto gepflegt wird, wissen wir Männer wahrscheinlich, und ein Motorrad und eine Motorjacht, ja, mit der ihr hier immer auf den fränkischen Seen umeinander brettert. Das wisst ihr, wie man das macht. Aber wie pflegt man seine Frauen, seine eigene Ehefrau? Pflegen heißt investieren. In eine Ehebeziehung muss investiert werden. Was? Zum Beispiel die drei großen Z. Zeit, Zweisamkeit, Zuwendung, drei große Z und viele andere Dinge mehr. Meine Frau und ich, wir haben zu Hause so eine Holzschatulle, so eine Box, so mit einem Klappdeckel dran, und das machen wir jetzt schon zum wiederholten Male. In der Schachtel drin liegen Zettelchen. 10 Zettel hat meine Frau geschrieben. Auf jedem Zettel steht irgendeine Kleinigkeit, mit der sie mir Freude machen möchte. Und ich habe auch 10 Zettel geschrieben. Ich habe nur etwa 3-mal so lang dafür gebraucht, aber macht ja nichts. Und ich habe auch etwas auf den Zettel geschrieben, mit dem möchte ich meiner Frau Freude machen. Und immer montagabends, an unserem besonderen Abend in der Woche, darf einer von uns beiden einen Zettel ziehen. Glaub mir, da waren Zettel dabei, die haben unsere ganze Ehewoche positiv überstrahlt und überschattet. Ist negativ. Einfach, die haben ein besonderes Flair gebracht in diese ganze Woche. Ein kleiner Zettel. Ja, jetzt würden die Ehemänner gerne wissen, was man da so auf die Zettel schreiben kann. Ja, ja. Da hatte ich zum Beispiel einmal leichtfertig auf so einen Zettel drauf geschrieben: Wenn ich demnächst wieder irgendwo unterwegs bin zum Dienst, dann schreibe ich dir von dort einen Liebesbrief. Irgendwann hat meine Frau den Zettel gezogen. Ich musste in der Woche nach Lübeck an die Ostsee rauf, Vorträge halten, und dann saß ich dort an einem Freitagmorgen in meinem Zimmer und habe einen Liebesbrief geschrieben. Der ist mir nicht so ganz flüssig aus der Feder geflossen, muss ich eingestehen, aber ich habe mir Mühe gegeben und einen langen Liebesbrief geschrieben. Meine Frau hat den bekommen. Und jetzt hört mal, ihr lieben Männer, wie Frauen sind. Die hat den nicht nur einmal gelesen oder zweimal, die hat den hinten in ihre Bibel reingelegt. Ich glaube, da liegt der heute noch, ja? Und um den immer wieder rausnehmen zu können und zu lesen. So sind Frauen. Jetzt sagen ja einige, ja, so sentimental bin ich aber nicht und so romantisch. Da musst du ein bisschen romantisch werden, lieber Ehemann. Das hilft alles nichts, ja? In eine Beziehung muss investiert werden. Und die Ehefrauen investieren natürlich auch. Nicht, dass wir meinen, das ist jetzt alleine die Sache des Ehemannes. Jemand sagte, die Liebe kommt oft unbemerkt, aber man spürt deutlich, wenn sie geht. Und wenn es in deiner Ehe so aussieht, dann habt ihr beide nicht genug investiert. Dann entscheidet euch doch heute Abend wieder neu in die wichtigste Beziehung, die ihr im zwischenmenschlichen Bereich habt, zu investieren. Letzter Baustein, sich unterordnen. Du sagst, wieso nennst du das erst am Schluss? Der kam doch im Bibeltext gleich am Anfang. Hier, so fängt der Text an, ordnet euch einander unter. In der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Warum hast du das jetzt erst ans 7. Punkt gebracht? Nun, ich halte solche Vorträge auch manchmal vor ganz anderem Publikum. Ich denke dran, vor 2 Jahren im April, also wird nächsten Monat 2 Jahre, habe ich in Österreich in Ried im Innkreis in einer Bauernmarkthalle gesprochen über diese Themen. Und die Gemeinde hatte öffentlich in der Zeitung eingeladen. Da kamen erfreulich viele Menschen. Und ich glaube, es war an dem Abend gut, dass ich ein bisschen gewartet habe und nicht gleich mit Unterordnung angefangen habe. Denn wenn manche Frauen das Wort Unterordnung nur hören, höre ich, wie der Rollladen runterknallt, aber bis unten hin. Das hat auch wieder Gründe. Wahrscheinlich hatten da irgendwelche Männer diese Aussage falsch verstanden, als hätte Paulus geschrieben, ihr Männer, macht euch eure Frauen untertan. Oh nein, das hat er nicht geschrieben. Er sagt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Da müssen wir zunächst ein Missverständnis noch klären. Paulus war kein moderner Mann, der hier von einem partnerschaftlichen Ehemodell philosophiert hat. So nach dem Motto, das kann man heute in manchen Büchern lesen. Hier steht doch, ordnet euch einander unter. Also, die Frau ordnet sich dem Ehemann unter und der Ehemann ordnet sich der Ehefrau unter. Oh nein, das steht nirgendwo in der Bibel, dass sich der Ehemann der Ehefrau unterordnen soll. Er ist ja das Haupt, sagt Paulus. Der Mann ist das Haupt der Frau. Haupt, muss man heute erklären, bedeutet nicht der Familienpascha, der alle rumkommandiert und sich Fernbedienung, Filzpantoffeln und Flaschenbier bringen lässt, ja, und die Puppen tanzen lässt. Nein, Haupt bedeutet, er ist der dienende Leiter seiner Ehe und Familie. Er liebt seine Frau, er versorgt sie, er führt sie, er schützt sie. Und in diesem Sinne möchte ich die Frau sehen, die von ihrem Mann so behandelt wird, die geliebt, genährt und gepflegt wird, die dann noch gerne eine Emanze sein möchte. Die möchte ich erst mal sehen, denn das ist doch gar nicht die Natur der Frau. Meine Frau sagt mir immer, sie ist dankbar, wenn sie zu mir aufschauen kann, wenn sie sich bei mir anlehnen kann, wenn sie Geborgenheit bei mir erfahren kann. Wenn die Frau die Hosen anhat und die Zügel in der Hand hat, wird sie keine Geborgenheit erleben können bei ihrem Mann. Er vielleicht bei ihr, aber nicht umgekehrt. Die Frau soll sich ihrem Mann unterordnen. Du sagst, ja, aber wenn der Mann gar nicht so ein gutes Haupt ist, vielleicht ist er noch gar nicht gläubig. Und das gibt es ja in vielen Ehen, dass die Frau gläubig geworden ist und der Mann nicht. Trotzdem kannst du dich ihm als deinem Ehemann weitgehend unterordnen. Nur wenn er Dinge verlangt von dir, die eindeutig gegen Gott und seine Prinzipien sind, dann brauchst du ihm nicht gehorchen. Aber ansonsten kenne ich Frauen, die ihren Männern weitestgehend sich unterordnen, um sie zu gewinnen. Ich habe nicht gesagt, dass das leicht ist, aber es ist möglich. Petrus schreibt davon in seinem Brief, durch den Wandel ohne Wort die Männer zu gewinnen. Und wenn ihr fragt, wieso, was meint denn Paulus nun damit? Jetzt hast du gesagt, was er nicht meint. Nun, es ist nicht schwer zu erkennen, dass er hier eine Struktur hat in dem Text. Die Ehefrauen sollen sich ihren Ehemännern unterordnen, die Kinder ihren Eltern, die Sklaven ihren Herren. Er macht eine Aufzählung und das meint einander unterordnen. Vorhin habe ich eine Frage gestellt an uns Männer und habe gefragt, könnte es sein, dass eine Schwachstelle hier ist in dem Bereich mit dem Lieben? Darf ich jetzt analog dazu auch den Frauen noch eine Frage stellen? Könnte es sein, dass bei manchen Ehefrauen hier eine Schwachstelle ist, dass sie sich schwer tun, ihren Ehemann zu achten, zu ehren, sich ihm unterzuordnen, ihn als Haupt anzuerkennen? Er ist nicht perfekt, natürlich nicht, er macht Fehler. Aber wenn du an eine Kreuzung kommst und da steht ein Polizist, der den Verkehr regelt, weil die Ampeln ausgefallen sind, dann kannst du nicht sagen, Moment mal, der hat die Krawatte auf 7:30 hängen oder der hat die Hose nicht richtig gebügelt. Ja, nee, dem folge ich nicht. Das hat dich gar nicht zu interessieren. Du siehst, dass er ein Staatsbediensteter ist in diesem Fall, dem du Folge leisten musst. Und ich hoffe, du wirst stoppen, ja, wenn du Brust oder Rücken siehst. Und deswegen so auch bei Ehemännern. Kein Ehemann ist am Tag der Eheschließung ein perfektes Haupt. Er muss hineinwachsen in diese Rolle. Keine Ehefrau ist eine perfekte Ehefrau. Auch sie muss hineinwachsen in diese Rolle. Und Ihr lieben Ehefrauen, helft euren Männern dabei, betet für sie, ermutigt sie, aber bitte predigt ihnen nicht. Hier ist der Ort, wo gepredigt wird. Am Sonntagmorgen könnt ihr hier eine Predigt hören. Zu Hause, in Ehe und Familie, wird bitte nicht gepredigt. Da predigen nicht die Männer ihren Frauen, schon gar nicht die Frauen ihren Männern und überhaupt nicht Kinder ihren Eltern. Das geht gar nicht. Sondern zu Hause muss gelebt werden, nicht gepredigt. Und so hoffe ich, wir nehmen das ernst. Das sind Gottes gute Ordnungen, die auch im 21. Jahrhundert, im Atom- und Computerzeitalter, ihren Sinn haben, ihre Berechtigung, die gut sind, die allem Struktur und Ordnung geben und einfach Gottes Willen entsprechen. So, ich möchte schließen und ich möchte noch ein letztes Beispiel erzählen. Wir sind am Text entlang gegangen und haben 7 Bausteine erkannt anhand der Verben. Ich habe sie in eine andere Reihenfolge gebracht, damit es ein bisschen so logisch, chronologisch war. Und wer aufmerksam zugehört hat, und das haben die allermeisten von euch, der hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch gemerkt, oh, da war zu kurz kommen bei mir, da war Mangel, da war Defizit, da war Versagen, da bin ich an meinem Ehepartner schuldig geworden. Vielleicht haben wir sogar schon vor der Hochzeit Weichen falsch gestellt oder was immer passiert ist. Darum lasst mich bitte mit diesem letzten Beispiel schließen. In einem Fischerdorf hatte eine Frau während der Abwesenheit ihres Mannes, er war draußen auf dem Meer, die Ehe gebrochen, natürlich mit einem anderen Mann, klar. Und sie waren ertappt worden. Den Mann hatten sie laufen lassen, die Männer dort in der Männergesellschaft. Aber die Frau wurde vor die Dorfrichter gezerrt. Und in diesem Dorf war eine ganz harte, drakonische Strafe, die blühte ihr jetzt. Nämlich Ehebrecherinnen wurden vom Felsen hinabgestürzt ins Meer. Und sie flehte um ihr Leben und sie sagte, mein Mann liebt mich, bitte wartet, bis er zurückkommt, er wird mir vergeben. Aber die Dorfrichter blieben hart. In der Nacht kam der Ehemann früher als erwartet zurück, wahrscheinlich waren die Netze leer geblieben, er hatte gehört, was passiert ist. Er rannte zu den Dorfrichtern, er fiel vor ihnen auf die Knie und bat um das Leben seiner Frau. Aber die sagten, nein, es ist schon bekannt geworden im Ort, es muss ein Exempel statuiert werden, morgen bei Sonnenaufgang wird sie hinabgestürzt. Als die Sonne aufging, hatte sich das ganze Dorf am Abgrund, am Ufer versammelt. Die Frau stand da mit auf den Rücken gebundenen Händen, das Urteil wurde verlesen, einer der Männer gab ihr einen Stoß und sie stürzte tatsächlich den Abgrund hinab. Aber der Schrei, der sonst immer ertönte, er blieb aus. In der Nacht hatte der betrogene Ehemann alle Fischernetze, die er in der Umgebung finden konnte, zusammengeknüpft und hatte sein Leben riskiert, um unterhalb des Felsens seine Frau, die ihn betrogen hatte, aufzufangen im Netz. Und als das die Dorfrichter sahen, da schenkten sie ihm das Leben seiner Frau. Darf ich noch eine Folie zeigen? Ihr Lieben, das spricht doch mit aller Deutlichkeit von dem, was unser Herr Jesus Christus für uns getan hat, als er dort an dieses Kreuz genagelt wurde. Wir können sagen, er hat dort sein Leben gegeben, sein Blut vergossen. Wir könnten auch sagen, dort hat er das Netz seiner Gnade gespannt und sein Leben nicht nur riskiert, sondern niedergelegt, gelassen für uns. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Das hat er dort getan. Und so können wir zu ihm kommen, einmal grundsätzlich mit der Schuld und dem Versagen unseres Lebens und dann immer und immer wieder neu. Man kann auch zusammenkommen als Ehepaar. Wenn man zusammen gesündigt hat, kann man auch zusammen zum Herrn kommen. Man kann kommen Und ich sage es nicht nach jedem Vortrag, aber heute Abend nach diesem ersten Vortrag darf ich sagen, ich wohne hier jetzt in diesen Tagen in Nürnberg. Ich gehöre euch bis Sonntagmittag, 12.30 Uhr meinetwegen, ja. Ich gehöre euch, ich bin gekommen, um euch zu dienen. Und ihr dürft ansprechen, wen immer ihr wollt, zu wem ihr Vertrauen habt. Jeff ist da, ihr kennt eure Ältesten, eure Diener in der Gemeinde. Ihr könnt ansprechen, wen ihr kennt, zu wem ihr Vertrauen habt. Aber ihr dürft auch mich ansprechen, wenn ihr mal mit jemand reden wollt, der wieder weggeht, dem man nicht jeden Tag wieder über den Weg läuft, ja. Ich stehe zur Verfügung, jetzt nach dem Vortrag oder morgen. Ich darf verraten, wo ich wohne. Ich wohne bei Jeff und Linda und man kann mich dort auch telefonisch erreichen. Ja, morgen Nachmittag habe ich dann mal einen Termin für 2 Stunden oder so, aber morgen Vormittag kann man mich dort erreichen. Am Samstag Vormittag ist es möglich. Nachmittags können wir hier Gespräche führen. Ich will es nur anbieten. Ich gehöre euch an diesem Wochenende. Ihr habt mich gebucht, ja. Und ich will wirklich gerne dienen. Wenn ich irgendjemand helfen kann, bin ich gerne bereit zum Gespräch und auch zum Gebet. Stichwort Gebet. Wir neigen uns zum Gebet.